Kein Ding, der feministische Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit. Heute mit Flori und Roxana, zwei 24-Stunden-BetreuerInnen und Flavia von der Interessensvertretung IG24. Gemeinsam sprechen wir über das kaputte System der 24-Stunden-Betreuung in Österreich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kein Ding, dem feministischen Podcast zu Care- und Sorgegerechtigkeit. Ich freue mich, dass wir starten können, dass wir das Thema aufmachen können, und zwar heute mit Roxana, Flori und Flavia zu Pflegegerechtigkeit. Und zu Anfang möchte ich euch bitten, einmal kurz ein paar Sätze zu euch zu sagen, euch vorzustellen und was euch mit dem Thema verbindet, vielleicht gleich.
Mein Name ist Roxana. Ich bin 54 Jahre alt, arbeite seit fast 17 Jahren in Österreich als 24-Stunden-Betreuerin. Davor habe ich auch 10 Jahre in Deutschland gearbeitet. Und habe ich schon gesagt, ich bin 24-Stunden-Betreuerin. Ich arbeite in diesem Bereich, und wenn ich Freizeit habe, ich berate auch meine Kolleginnen, welche Probleme mit Gesetz oder in die Arbeit hat.
Roxana ist aber auch sehr zurückhaltend, weil sie eigentlich auch eine der Gründerinnen von IG24 ist und auch von der rumänischen Betreuungs-Community Drept pentru Îngrijire, die vor IG24 aktiv war.
Ja, danke, Flavia.
Ja, dazu hören wir heute, glaube ich, eh noch sehr viel. Ja, Flori.
Ja, eu sunt Flori. Sunt îngrijitoare de 8 ani.
Hallo, ich bin Flori. Ich bin auch 24 Stunden Betreuerin seit 8 Jahren in Österreich. Und ich hoffe, dass ich noch weiterhin in diesem Bereich arbeiten kann.
Ja, ihr habt es gerade schon gehört. Flavia wird für heute auch übersetzen. Danke, dass du das machst. Und danke, Roxana und Flori, dass ihr bereit seid, hier mit mir zu sprechen und dass ihr gern eure Perspektiven teilen wollt. Ihr habt beide gesagt, ihr seid 24-Stunden-BetreuerInnen. Flavia, was ist dein Arbeitsalltag?
Ich bin beruflich ganz woanders. Ich bin Architektin und unterrichte an der Kunstuniversität in Linz. Ich bin ganz zufällig in dieser Bewegung gelandet, würde ich sagen. Ich bin Aktivistin und rumänische Staatsbürgerin, und das war mein erster Bezug zu der rumänischen Betreuungscommunity. Ich habe sie kennengelernt, als die Familienbeihilfe indexiert wurde, und das hat mich damals sehr empört, und ich habe geschaut, was so die Reaktionen in der rumänischen Diaspora waren, und auch damals waren die Betreuerinnen sehr laut und die haben auch damals sehr klar gesagt, dass dieses Gesetz diskriminierend war und rassistisch und so. Und ich habe einfach meine Unterstützung angeboten, und aus diesem Kontakt sind viele Freundschaften entstanden und eine tolle Zusammenarbeit und auch die IG24.
Bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal die Frage an Roxana und Flori. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus?
Also mein Tag beginnt in der Früh. Ich bereite das Frühstück für meine KlientInnen vor. Dann wecke ich sie auf, wir essen gemeinsam und dann beginnt das Tagesprogramm.
Ist das bei dir ähnlich, Roxana?
Ja, normalerweise, wir sind den ganzen Tag beschäftigt. Wir haben nur 2 Stunden Pause, das ist gleich nach Mittagessen normalerweise. Und Vormittag sind wir beschäftigt mit Frühstück, mit der Toilette, mit Pflegebedarf der Kunde. Und dann Mittagessen, Hausarbeit. Das heißt, wir machen im Haus alles, was wir sollten machen. Aber hält auch von der Pflegebedarf der Kunden. Und nach dem Mittagessen natürlich haben wir 2 Stunden Pause, aber dann fängt wieder ein Programm. Trinken wir einen Kaffee zusammen nach der Pause und auch nach dem Mittag schlafen unsere Kunden. Verschiedene spielen oder Fernseher schauen, reden, lesen. Beim Bedarf organisieren wir Besuche. Wenn nötig, holen wir die Rezepte beim Arzt und Medikamente in der Apotheke ab. Wir kümmern uns um die sozialen Bedürfnisse von unseren Kunden. Dann am Abend folgt ein Abendessen und danach sehen wir wieder fern, reden, lesen, folgt auch Schlafenszeit, Vorbereitung, Abendpflege, Hautpflege und absolut alles, was Pflege für unsere Klienten bedeutet. Wir sind erst frei, wann unsere Kunden zu Bett gehen und das kann 20, 22, manchmal 23 Uhr bedeuten. Dann sind wir frei und könnten uns um unsere persönlichen Bedürfnisse kümmern.
Und magst du beschreiben auch, wie es in der Nacht ist?
Das ist auch unterschiedlich von Fall und Fall. Wir sind glücklich, wann wir haben ruhige Klienten und die könnte in der Nacht schlafen, aber könnte auch anders sein und unsere Klienten uns warten in der Nacht und wir zwei, dreimal in der Nacht für Bedürfnisse von unseren Klienten aufstehen sollten.
Așa, are dreptate Roxana, pentru că înainte am lucrat și eu la o
Roxana hat
persoană care
recht,
era
davor habe
la
ich
pat
an andere
și este clar
betreuungsbedürftige
că
Person
programul
gearbeitet,
este
die
altul.
bettlägerig war und selbstverständlich war das Alltagsprogramm dort ganz anders. Also eigentlich dieser Beruf braucht sehr viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, weil natürlich jeder Mensch ist anders und der gesundheitliche Stand oder das soziale Umfeld von jedem Betreuenden anders ist. Also die Kolleginnen müssen sich immer sehr gut anpassen, sehr einfühlsam schauen, wie das familiäre Umfeld ist, wie die Kommunikation läuft, was die Bedürfnisse sind. Es ist immer eine sehr lange Eingewöhnungszeit, würde ich sagen, bis alle diese Nuancen und Kleinigkeiten gelernt werden und eine Basis für eine weitere Arbeitsbeziehung oder ja, wir sprechen immer über Arbeitsverhältnis, weil letztendlich ist das eigentlich Arbeit. Aber das Feld an sich ist sehr schwammig, weil natürlich ist es auf einer Seite Arbeit, auf der anderen Seite es ist schon irgendwie Beziehungsarbeit.
Ich glaube auch, dass Sorge ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun hat. Und eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist, Roxana und Flori, war es schwer für euch, heute die Zeit zu finden für das Interview? Wir nehmen gerade mittags auf.
War nicht schwer, weil ich bin zu Hause in Rumänien. Für mich war nicht schwer, aber ich glaube, dass für die Flori ist ein bisschen anders, weil sie ist gerade in der Arbeit.
Ja, eu sunt la lucru, într-adevăr, chiar
Für
acum
Flori
am
ist
auzit
das
că
nicht so
intra
einfach. Sie ist
cineva,
gerade in der
sper să nu fie
Arbeit, also am
problemă.
Turnusplatz, und sie hat gerade ein bisschen
Mi-am luat
Stress, weil sie
pauza mai
gehört hat, dass
repede, dar
jemand ins Haus
vedem.
gekommen ist. Aber also sie ist gerade in der Mittagspause, also eigentlich nicht in Bereitschaft. Es soll in Ordnung sein.
Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und Flori, wenn es mir gar nicht geht, einfach Bescheid sagen. Dann
Oder
machen wir
wenn
eine
du schauen
Pause.
musst, genau.
Genau.
Okay.
Aber da sind wir vielleicht schon auch beim nächsten Thema. Was sind denn die Probleme der Branche?
Starea actuală în îngrijire este
Also der
la
aktuelle
momentul
Stand in der
respectiv destul de
24-Stunden-Betreuung
precară, după părerea mea. N-avem
ist
din
sehr
partea
prekär, meiner Meinung
autorităților
nach.
niciun
Wir
suport
bekommen
în ceea ce
kaum
privește și
Unterstützung,
partea de asigurări
was soziale
și partea de
Absicherung betrifft,
susținere a
aber
celor
auch
care
von
ar trebui
Behörden
să ne
und von
susțină cei
staatlichen
care lucrăm cu
Stellen.
gewerbe.
Wie kann ich sagen, die 24-Stunden-Betreuer, die die Herdesarbeit leisten, arbeiten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 3, 4 und sogar 4 Wochen am Stück. Diejenigen, die mit Demenzkranken arbeiten, werden schlecht bezahlt, haben schlechte Arbeitsbedingungen, haben keine Absicherung und arbeiten in völliger Abhängigkeit und Ununterordnung von Vermittlungsagenturen und ihren Klienten. Die 24-Stunden-Betreuerinnen sind die schwächste Glied und haben die geringste Entscheidungsbefugnis in diesem Ungleichdreieck. Vermittlungsagenturen, Familien und 24-Stunden-Betreuer. Die Probleme, mit welchen wir konfrontiert sind, es gibt kein klares Gesetz, die Tätigkeiten in diesem Bereich regeln. 24-Stunden-Betreuer kommen nicht in den Genuss der Absicherung. Die Rente sind sehr niedrig und reicht nicht aus, um eine angemessene Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt auch keine Gesetze zur Regelung der Arbeits- und Ruhezeit. Und die 24-Stunden-Betreuer sind in einem hohen bürokratischen Aufwand konfrontiert. Und die Sprache stellt ein echtes Hindernis für uns. Ein anderes Problem ist, es gibt auch keine Gesetze, die die Tätigkeiten der Agenturen regeln und kontrollieren. Obwohl die 24-Stunden-Betreuer Hauptlast der Arbeit tragen, sie sind am meisten gefordert und am wenigsten geschützt. Wir brauchen wirklich die klaren Gesetze, um uns zu schützen und unsere Lohn- und Arbeitsbedingungen und Ruhezeit und Nachtzeit zu regeln. Weil, ehrlich gesagt, wir haben eine lange Programm, lange Arbeitszeit. Manchmal sollten wir ein, zwei, dreimal in der Nacht aufstehen und 2, 3 oder 4 Wochen lang, 7 Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag, ist nicht leicht. Ist leider nicht leicht. Und nach meiner Meinung, um ein gesundes Pflegesystem zu haben, brauchen wir, dass 24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer angestellt arbeiten. Unsere Interessen als 24-Stunden-Betreuer stehen in Konflikt mit Interessen unserer Klienten. Um ein gerechtes Pflegesystem für alle zu haben, sage ich noch einmal, ist es notwendig, dass die Betreuerinnen und Betreuer angestellt werden. Wir wissen, dass für unsere Klienten das ist nicht möglich, denn das würde Kosten bedeuten, die sie nicht leisten können. Aber es ist auch richtig, dass die 24-Stunden-Betreuer und Betreuerinnen, das ist nicht richtig, ja, keine fairen Arbeitsbedingungen haben. Ich glaube, dass zufriedene Kunden oder Klienten brauchen auch zufriedene Betreuerinnen und Betreuer.
Das glaube ich auch. Und ich finde es sehr wichtig, dass du sagst, für ein gesundes Betreuungssystem braucht es einen Kollektivvertrag, braucht es eine Anstellung. Könnt ihr noch mal kurz erklären, wie das System aktuell in Österreich läuft und was Scheinselbstständigkeit in der Branche bedeutet?
Also das aktuelle System ist 2007 zustande gekommen. Das heißt, dass die gesamte österreichische Politik, egal von politischer Farbe, hat in den letzten 15 Jahren die Augen vor dieser Situation verschlossen. Wir haben jetzt ein System, das sich selbstständig nennt. In dem Tat ist es eigentlich sehr weit davon. Warum ist das zustande gekommen? Weil diese Art von Betreuung hat, wie die Kolleginnen beschrieben haben, 24 Stunden Arbeitszeiten. Und das kollidiert natürlich mit dem jetzigen Arbeitsrecht. Natürlich wollten die Sozialpartner das Arbeitsrecht schützen und quasi dieses Türchen nicht öffnen oder dieses Präzedenz in einem Beschäftigungsverhältnis nicht ermöglichen. Die ursprüngliche Argumentationsgründe kann man nachvollziehen. Was aber daraus entstanden ist, ist ein selbstständiges Modell, das sehr weit weg von irgendwelcher Selbstständigkeit ist. Und ich beschreibe das immer mit einem Beispiel oder ich erkläre das immer mit einem Beispiel. Wenn ich als Architektin selbstständig arbeite, ich kann selbst bestimmen, wie viele Aufträge ich übernehme, mit wie vielen AuftragnehmerInnen ich arbeiten möchte. Ich kann selber bestimmen, was mein Einkommen ist. Ich sage, diesen Monat übernehme ich 4 Aufträge, nächsten Monat 2, übernächsten Monat mache ich Pause, weil ich genug verdient habe. Ich entscheide, ob ich zu Hause bei mir arbeiten möchte oder ich bin in einem Coworking-Raum oder in dem Büro von meinen AuftraggeberInnen und, und. Ich entscheide, ob ich heute 10 Stunden arbeite, morgen 12, übermorgen 2. Das heißt eigentlich Selbstständigkeit. Niemand darf mich kontrollieren. Ich habe komplette Entscheidungskraft und Bestimmung, Fähigkeit über meine berufliche Tätigkeit. Die Betreuerinnen sind an eine Person gebunden, an einem Arbeitsplatz gebunden und an ein fixes Programm gebunden. Da haben sie überhaupt keine Möglichkeit, selbst zu bestimmen. Noch dazu, sie haben ein fixes Einkommen. Es ist oft so, dass eine Betreuerin jahrelang bei betreuender Person arbeitet. Das heißt, dass jahrelang sie jeden Monat oder jeden zweiten Monat, weil es immer diese Abwechslung mit Turnus und Turnuspause gibt, ein fixes Einkommen bekommt. Dafür muss man überlegen, die Betreuerinnen arbeiten in Turnussen von 2 bis 4 Wochen. Sie verdienen zwischen 65 bis 100 Euro pro Tag. Und wenn man das durch 24 Stunden dividiert, kommt man zu einem 3 bis 4 Euro Stundenlohn. Und das ist noch brutto. Also davon muss man noch eben SVS-Beiträge abziehen, vielleicht Steuer, wenn sie mehr verdienen, WKO-Mitgliedschaft, Transportkosten und alles, was vielleicht noch dazu kommt. Und der letzte Punkt, was sie dann letztendlich netto haben, was oft zwischen 1.500 bis 2.000 ist, soll für 2 Monate gelten. Weil sie wechseln sich immer ab. Sie arbeiten einen Monat oder 2 Wochen und dann 2 Wochen machen sie Pause. Die rumänischen Betreuerinnen arbeiten durchschnittlich 4 Wochen und dann haben sie wieder 4 Wochen Pause. Also letztendlich verdienen sie zwischen 800 und 1.000 Euro pro Monat. Und mit so einem Gehalt oder Honorar kann man in Österreich nicht leben. Also Österreich hat eigentlich ein System kreiert, mit dem man in diesem Land nicht leben kann. Und das ist seit 15 Jahren einfach toleriert.
Ich merke gerade, das macht mich selbst sehr wütend.
Die Ungerechtigkeit läuft noch weiter. Es ist irgendwie ein Teufelskreis, aus dem die BetreuerInnen nicht rauskommen können. Ich komme zurück zu den Stundenhonorar. Weil sie so wenig verdienen, zahlen sie sehr niedrige SVS-Beiträge. Weil sie so wenige Sozialversicherungsbeiträge zahlen, am Ende der beruflichen Zeit bekommen sie absurd niedrige Pensionen. Nach 10 Jahren Arbeit bekommt eine Betreuerin vom Staat Österreich 100 Euro pro Monat Pension. Und diese 10 Jahre, muss man sich auch überlegen, sind nicht vergleichbar mit einem Bürojob. Also das kommt viel mit körperlicher Anstrengung, also das hat eine starke Auswirkung auf den Körper, auf die mentale und emotionale Zustand der BetreuerInnen. Also oft werden BetreuerInnen krank als Konsequenz des beruflichen Tätigkeits.
Und dann gibt es auch keine Absicherung.
Und dann sind sie mit Altersarmut konfrontiert sogar.
Wer profitiert denn von diesem System?
Am ersten Stelle profitiert von diesem System die Agenturen. Für sie ist die 24-Stunden-Betreuung zu einem sehr lukrativen Geschäft geworden und sie haben den Markt in diesem Bereich beherrscht. Auch wenn theoretisch wir könnten privat arbeiten, wir finden keine Plätze, weil die Markt für 24 Stunden Betreuung ist schon beherrscht von den Agenturen, weil es sind fast 1000 Vermittlungsagenturen in Österreich. Auch der österreichische Staat profitiert davon, dass es ist das billigste System der Arbeit für die Kunden und für die Stadt auch. Und es ist auch für unsere Kunden profitabel, ein persönlicher Assistent zu haben, der im Alter, man alt und hilflos ist, zu seinen eigenen Bedingungen in der eigenen Wohnung lebt, ist ein Luxus. Ein Luxus, den sie im Pflegeheim nicht genießen können und den sie auch billig bezahlen. Von diesem Geschäft profitiert nur die andere und die 24-Stunden-Betreuerin, weil wir so schwer arbeiten. Die hat nur Probleme, niedrige Lohnen und schlechte Arbeitsbedingungen und auch später ganz, ganz niedrige Rente.
Exact cum spunea Roxana, noi suntem un beneficiu,
Also
foarte
wir
mare
sind für die
beneficiu pentru firmele,
Vermittlungsagenturen eine
agențiile
Gewinnmöglichkeit, weil das ist für
de
sie
intermediere, fac
einfach
bani repede
schnelles Geld,
și fără alte
ohne
probleme.
große
Nu ne
Leistungen
considerăm
anzumüssen.
niște
Und
colaboratori
die
de-ai lor, ci
Agenturen
mai mult
sehen die
un
Betreuerinnen nicht
beneficiu.
als
Adus repede.
gleichwertige
Sunt
Vertragspartnerinnen.
colaboratori egali.
Ja, schnelles Geld auf Kosten der 24-Stunden-BetreuerInnen und möglich nur, weil der österreichische Staat seine Fürsorgepflicht nicht nachkommt und auch nur mit struktureller Diskriminierung in dem ganzen
Richtig.
System.
Ich glaube, das ist so die Zusammenfassung zu deiner Frage, wer profitiert von diesem System? Alle Beteiligten außer der BetreuerInnen profitieren von diesem System, weil auf einer Seite die österreichischen Familien oder Betreuenden haben Zugang zu einem Luxusbetreuungssystem, würde ich sagen, wenn man eine Person die ganze Zeit für sich selbst hat, aber dafür sehr wenig zahlt. Die Agenturen haben ein Geschäftsmodell entwickelt. Roxana hat schon erzählt, es gibt circa 900 Agenturen in Österreich. Für so ein kleines Land ist das absurd viel. Das zeigt eben, dass dieses Geschäftsmodell extrem profitabel ist. Und der Staat Österreich gewinnt auch, weil die Politik muss sich mit diesem Thema nicht kümmern. Es ist immer, jedes Mal, wenn wir politische Verhandlungen haben oder versuchen, irgendwelche systemische Änderungen zu schaffen, sind wir immer mit der Antwort konfrontiert, aber die sind Selbstständige. Also es ist eine sehr klare Position, wo der Staat zu nichts verpflichtet ist und diese Verantwortung und dieses Gewicht tragen die Betreuerinnen auf ihre Schultern.
Das auch nochmal als ein guter Hinweis, weil das System der Scheinselbstständigkeit auch in mehreren Ländern diskutiert wird. Es funktioniert in der Realität nicht. Es funktioniert nur auf den Kosten von anderen und dass immer dieselben Personen da sehr viele Nachteile tragen müssen.
Richtig. Es ist besonders schwierig mit diesem System, weil, wie die Kolleginnen schon beschrieben haben, es gibt eine gewisse Sprachbarriere in der Branche. Es gibt ein begrenztes Verständnis in Bezug auf das administrative System in Österreich. Also sie navigieren sehr schwierig. Also wenn sie in Österreich sind, sind sie immer in einem privaten Haushalt für die Bedürfnisse der Betreuenden da. Also sie haben diese Möglichkeit kaum zu Behörden zu gehen, sich informieren oder beraten zu lassen, sich Infomaterialien zu holen, ins Gespräch mit Behörden zu kommen. Das gibt's bei Ihnen nicht. Während Sie in diesem Land sind, sind Sie am Betreuungsplatz. Und wenn Sie nicht arbeiten, dann sind Sie in dem Heimatländer zu Hause. Also es gibt auch sehr große Hindernisse, um sich in die österreichische Gesellschaft oder ins System integrieren zu lassen. Mit einer Sprachbarriere und mit diesen Arbeitszeiten und wie das System konzipiert ist, ist es kaum möglich. Also es wird von ihnen absurd viel verlangt und trotzdem immer vorgeworfen, warum hast du den Vertrag unterschrieben, wenn der so benachteiligend ist? Warum hast du das und das? Warum verhandelst du nicht höhere Honorare für dich? Die Schuld tragen immer die Betreuenden auf ihre Schultern, obwohl das System sie in eine Situation drängt, wo sie kaum Möglichkeiten haben, eigentlich.
Roxana und Flori, wollt ihr noch was dazu sagen, wie ihr Ungerechtigkeit und auch Diskriminierung in Österreich im Alltag erfahrt?
Ich weiß nicht mehr, wo die Diskriminierung beginnt und wo sie endet. Zum Beispiel, wir führen uns in den Wohnungen unseren Klienten diskriminieren, weil unsere Räume die kleinsten, dunkelsten und am schlechtesten beheizt sind. Ja, wir fühlen uns diskriminieren auch, wenn wir Arbeitsverträge unterschreiben und den Unterschied zwischen unserem Lohn und dem derjenigen, die im Pflegesystem beschäftigt sind, feststellen. Wir fühlen uns in der staatlichen Behörden diskriminiert, wo uns kaum geantwortet wird, weil wir nicht so gut Deutsch sprechen. Fühlen wir uns bei der Pflegereform diskriminiert, als wir nicht in die Reform einbezogen würden, weil wir unwichtig, nicht wichtig genug waren. Und für das sage ich, ich weiß nicht mehr, wo die Diskriminierung beginnt und wo sie endet. Fühlen wir die Diskriminierung überall.
Noi suntem în general stresate și
Flori sagt, es beginnt schon mit der
consider că,
Distanz oder die
în primul
Ferne
rând,
zu den
este
eigenen
distanța
Familien,
față de
die
familie, e stresul
Schwierigkeiten,
zilnic
die sie in
pe care îl
Bezug zu
trecem
jeden anderen betreuenden
fiecare
Person
client,
haben
legat de
und
fiecare
mit
client,
der
pentru că
Arbeitsbelastung. Also sie sieht auch so ein bisschen eine Art von Diskriminierung, dass die
fiecare e diferit și
KlientInnen und
suntem
ihren Angehörigen
răspunzătoare
hier in
direct
Österreich
pentru
einfach
ceea ce
nicht
se întâmplă cu copiii.
wahrnehmen. Diese ganzen
Da, și asta
Nebenthemen,
e,
die die
consider că
Betreuerinnen
e o
mit sich
discriminare.
tragen, wenn sie hier arbeiten. Vielleicht kann ich auch so von der strukturellen Seite was ergänzen, weil ich komme immer wieder zu dem selbstständigen Modell. Auch die Bekämpfung der Diskriminierung oder der Gewalt am Arbeitsplatz stoßt an die Grenze des selbstständigen Modells. Wir haben immer wieder Kolleginnen, die zum Beispiel Gewalt am Arbeitsplatz erleben, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz erleben, von Seiten den Klienten oder von den Angehörigen sogar, manchmal auch Gewalt seitens der Kontaktpersonen von den Vermittlungsagenturen. Und wir versuchen, diese Fälle zu melden. Und das ist sehr schwierig. Also das möchte ich auch vom Anfang an betonen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass der Großteil der Kolleginnen kommen nicht mal zu uns und sprechen diese Themen an. Und die sehr wenige, die zu uns kommen und bereit sind, eine Anzeige zu stellen oder eine Beschwerde oder wird strukturell nicht unterstützt. Wir hatten Kolleginnen, die eben mit Gewalt konfrontiert wurden. Ich habe versucht, bei dem Frauenhaus in der Ortschaft anzurufen, damit wir so schnell wie möglich die Betreuerin aus dieser Situation holen. Und die Antwort war, das ist nicht die richtige Zielgruppe. Weil die Erklärung damals war, ich bin keine Juristin, aber ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, das ist ein Arbeitsverhältnis. Es ist keine persönliche Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer. Und dadurch sind die Frauenhäuser nicht zuständig. Wir wurden an die Arbeiterkammer weiterverwiesen. Wir haben die Arbeiterkammer kontaktiert. Die Antwort war, die sind nicht unsere Mitglieder. Es ist, und sie haben auch bestätigt, es ist Gewalt am Arbeitsplatz, aber die sind nicht zuständig. Die WKO hat keine Stelle für solche Situationen. Und die Empfehlung war, die sind Gewerbetreibende, sie können jederzeit die Zusammenarbeit, das Verhältnis beenden und einfach weggehen. Aber wir sprechen über Migrantinnen, die in diesem Land sind, um zu arbeiten. Wo sollen sie hin?
Ja, und ich glaube, wenn man in die richtige Zielgruppe fallen muss, dass man von Gewalt betroffen sein darf, offiziell, und dass das Menschen sehen, das zeigt, dass da was grundlegend falsch ist.
Richtig.
Das zeigt einfach, dass es Menschen gibt, die nicht abgesichert sind in irgendeiner Art und
Richtig.
Weise und selbst in Krisensituationen durch alle Netzwerke fallen und
Richtig.
keine Unterstützung erfahren.
Es ist tatsächlich so, wir haben versucht, sogar bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft diese Fälle zu melden. Und die waren sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Aber letztendlich sind sie auch nur für ArbeitnehmerInnen zuständig. Also genau diese Situation und diese Gruppe ist einfach in keiner Weise geschützt.
Boah, das ist so schrecklich und auch so erschreckend, wie effizient dieses System funktioniert. Und dass es natürlich keine Möglichkeit ist, einfach mal so den Vertrag zu kündigen und dass das ja auch tatsächlich keine Selbstständigkeit ist, sondern dass man ja auch von den Agenturen verantwortlich ist. Und wenn der Lohn eh so gering ist, wie kann denn dann ein Monat überbrückt werden, wenn kein Geld da ist, so?
Richtig. Und es geht sogar weiter. Viele Vermittlungsagenturen haben in dem Vertrag, der sowohl von Betreuerinnen als auch von Agenturen unterschrieben wird, Penalstrafen. Also wenn die Betreuerinnen diese festgestellte Kündigungsfrist nicht einhalten und früher kündigen, die müssen tatsächlich der Agentur was zahlen. Also es ist in allen Arten und Weisen ein absurdes System, das ganz, ganz, ganz offensichtlich die Betreuerinnen benachteiligt. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, in Dialog mit der Politik das zu beschreiben und zu erklären und mit Beispielen und sogar mit Kolleginnen, die bei diesen Gesprächen dabei sind, aus der Branche und so, es kommt immer diese Antwort, Ihr seid Selbstständige, ihr dürft selber entscheiden. Und damit ist das Thema abgeschlossen. Also diese Seite der Scheinselbstständigkeit und dass die Realität eigentlich ganz weit weg von diesem System ist, wird nie thematisiert.
Es ist so traurig, weil genau, es ist, glaube ich, immer dasselbe irgendwo auch, aber das ist schon ein Fall, glaube ich, oder das ganze System ist so offensichtlich kaputt, dass es mich erstaunt, dass es so viele Jahre schon läuft und wahrscheinlich auch in Zukunft laufen wird. Und Roxana, du meintest, dass du auch in Deutschland gearbeitet hast vor deiner Stelle in Österreich. Möchtest du noch erzählen, was da vielleicht die Unterschiede sind oder was dich dazu bewegt hat, dann nach Österreich auch zu kommen?
Ich bin in Österreich gekommen, weil in Deutschland sollte ich längere Zeit arbeiten. Dort die Turnusse sind viel länger oder war viel länger. In die Zeit, wann habe ich gearbeitet? Dort habe ich gearbeitet 3 Monate und 3 Monate frei. Und nachher war die Turnusse von 2 Monate. Und das war für mich viel, viel zu lang. Und der Grund, für welchen ich in Österreich bin gekommen, war, dass die Turnusse war nur 2 Wochen. Ich habe lange Zeit von 2007 bis zur Pandemie in 2020 2 Wochen Turnus gearbeitet. Turnus, ja. Und jetzt ist nicht mehr so möglich. In Pandemie haben wir längere Turnus gemacht. Die Situation war anders und sollten wir immer uns testen und so weiter. Und dann die Familie hat uns auch die Testen bezahlt und war zu teuer für die Familie. Und wegen diesem Grund haben wir 4 Wochen Turnus gemacht in die Pandemie. Und nach der Pandemie hat die Familien oder unsere Klienten nicht mehr so leicht akzeptiert, dass wir 2 Wochen Turnusse machen, weil es nicht ein und dasselbe war, die sollte Fahrkosten alle 2 Wochen zahlen oder alle 4 Wochen. Gut, das war der Grund, für welchen ich bin in Österreich gekommen. Aber in Deutschland ist ein bisschen anders. Was war Unterschied dort? Ich kann Ihnen erzählen, nur von meiner Erfahrung. Mhm. Ja, dort habe ich 10 Jahre lang gearbeitet, habe ich nur 3 Fälle gehabt und ich war immer unterstützt von einem Mobildienst. Und unsere Aufgaben waren nicht so schwer wie in Österreich und die Antwortung war nicht so auf unsere Schulter. Ich weiß nicht, ob Sie könnte mich verstehen. Ich habe einfach so gefühlt, dass die Familien war mehr impliziert. Hier in Österreich kommst du und okay, habe ich eine Betreuerin, die sollte alles machen. Sie ist für alles hat alle Antworten und Schluss. Die Familie hat nicht mehr zu tun. Dort haben wir auch Hilfe von der Familie gehabt oder ich habe Hilfe von der Familie gehabt. Und immer, wenn eine Gesundheitsprobleme, habe ich diesen Pflegedienst angerufen und die sind gleich gekommen. Das war für mich eine Erleichterung in Deutschland. Wissen Sie, ich habe gewusst, dass wenn eine Probleme gibt, jemand wird mich unterstützen. Aber in Österreich, wir tragen die alle Antwortung und wir sollen alle Probleme selber löschen. Das ist mein Eindruck.
Ich glaube, es ist auch ein Thema, dass Pflege und Betreuung, obwohl rechtlich sehr klar voneinander getrennt ist, in der Realität laufen die Sachen ein bisschen anders. Es hat auch mit dem System zu tun. Also theoretisch sollte 24 Stunden Betreuung nur Unterstützung und Begleitungsdienstleistungen heißen, also Unterstützung mit dem Alltag, mit sozialen Kontakten, mit Kochen, mit Putzen, also das ist eigentlich Betreuung. In der Realität, die große Mehrheit der Kolleginnen betreuen demenzkranken Menschen oder Menschen mit einer gesundheitlichen Diagnose, also das ist eigentlich nicht mehr Betreuung. Oft müssen sie eben Medikamente verabreichen oder es gibt auch Situationen, wo Betreuerinnen von den Angehörigen oder von der Agentur gezwungen werden, auch pflegerische Tätigkeiten durchzuführen, was sie eigentlich nicht dürfen. Also es wird einfach von den Betreuungskräften erwarten, dass sie alles tun. Also man beauftragt eine Person und bekommt eigentlich so eine Superheldin, die gleichzeitig auch Pflegerin ist und Psychologin, wenn möglich, und Köchin und Therapeutin und beste Freundin und, und. Und wenn es möglich ist, dass sie auch vielleicht das Gras mäht und vielleicht mit den Tieren am Bauernhof hilft oder den Dachboden putzt, dann ist es noch besser. Also, und die sind Beispiele, die bei uns in der Beratungstätigkeit tatsächlich vorgekommen sind. Also ich erzähle keine Geschichte oder keine Märchen hier. Also das ist einfach das Bild, was in Österreich so projiziert wird. Und da muss ich auch sagen, die österreichischen Familien haben keine Schuld, weil das ist tatsächlich, was auch in den Medien kommt und was seitens der Politik kommt. Die 24-Stunden-BetreuerInnen sind die ganze Zeit für sie da und unterstützen ihnen mit allen Angelegenheiten. Es wird einfach dieses falsche Bild projiziert, obwohl die rechtliche Situation klar ist. Und dann müssen die Betreuerinnen selber in diesem privaten Haushalt und mit den Angehörigen und allen verhandeln und erklären, dass eigentlich die Situation anders ist und. Also es ist eine extrem schwierige Position, wenn sie keine systemische Unterstützung haben oder keine systemische Klarheit.
Und wie können wir denn an diesem Bild irgendwie rütteln? Oder was wäre denn die Vorstellung von einem System, in dem es besser läuft? Gibt es da Ideen bei euch?
Natürlich gibt es Ideen. Vielleicht merkst du auch, dass wir viel Wut und Frust und Enttäuschung haben. Und unsere Stimmen zittern jedes Mal, wenn wir über die Bedingungen in der Branche sprechen. Ich glaube, in der Diskussion vergessen wir immer, andere AkteurInnen zu nennen, die eigentlich eine sehr große Verantwortung in dieser Landschaft haben. Und hier spreche ich über die Arbeiterkammer oder ich spreche über die Gewerkschaft oder ich spreche über sozialdemokratische oder linke Parteien in diesem Land, die sich theoretisch für ArbeitnehmerInnen einsetzen. Und alle diesen Stellen haben 15 Jahren diese Situation ignoriert. Und es darf einfach nicht sein. Es darf einfach nicht sein und es darf nicht sein, dass die Interesse der KlientInnen wichtiger als die Interesse der BetreuerInnen sind, weil es gibt keine qualitative Betreuung ohne gute Arbeitsbedingungen. Und wir sehen auch von Seite der Familien, es gibt auch von ihrer Seite sehr viel Frust und Unzufriedenheit mit dem System und mit den Arbeitsbedingungen. Also es ist nicht so, dass die ganze Gesellschaft mit der Situation zufrieden ist, nein. Aber die sind auch hilflos, weil wie kann man dieses etablierte System bekämpfen als private Person? Sollten sie auch nicht. Dafür gibt es eben die Arbeiterkammer, die eben Themen wie die Scheinselbstständigkeit eigentlich ansprechen und dagegen politisch lobbyieren sollte. Deswegen gibt es die Gewerkschaft, auch für Arbeitende zu kämpfen, die eben in eine Scheinselbstständigkeit gedrängt sind. Dafür gibt es auch die politischen Parteien und ich glaube, die Situation ist so, dass die Betreuerinnen alleine nicht schaffen, dieses System zu kippen. Wir sind als IG24 zu klein, die Betreuerinnen sind zu wenig und unsere Ressourcen oder Möglichkeiten oder den Spielraum an sich ist für uns viel zu klein. Und hier brauchen wir alle Beteiligten aus der Zivilgesellschaft, Druck mit uns auszuüben. Das heißt, alle Arbeiterkammermitglieder sollen Briefe und Mails an die AK schreiben, dass sie mit der Situation unzufrieden sind und die AK drängen, dieses Thema anzusprechen. Alle Parteimitglieder sollten sich an ihre Sektionen oder parteiliche Gruppierungen melden und verlangen, dass die Partei eine Position zu dem Thema hat. Genauso ÖGK oder Gewerkschaftsmitglieder sollen einfach Briefe und E-Mails an die Gewerkschaft schreiben und verlangen, dass hier auch Änderung geschafft wird. Und solange dieser Druck nicht entsteht, bleibt die Situation noch 15 Jahren so. Wir haben alles versucht, was aus unserer Seite irgendwie möglich war. Wir waren in den Medien, wir waren bei politischen Verhandlungen, wir haben uns mit allen politischen Stakeholders und Akteurinnen getroffen und versucht haben, irgendwie die Situation zu beschreiben, genau wie wir es heute auch hier machen. Aber letztendlich bleibt uns nur zu klagen, das machen wir auch. Wir starten gerade. ein paar Prozesse, um die Scheinselbstständigkeit zu beweisen. Aber auch wenn wir diese Urteile haben, muss die Politik endlich aufwachen.
Da bleiben mir, glaube ich, selbst auch die Worte weg. Irgendwie mit dieser Finalität von, wir können ihn eigentlich nicht mehr machen. Ich habe auch gerade überlegt, in meinem Kopf kommt manchmal auch so dieses große Wort Streik, aber es ist im Pflegebereich einfach auch schwierig.
Und streiken geht nur, wenn eine Gewerkschaft dahinter ist und diese Personen absichert.
Ja.
Also ich finde es einfach unfair, den Betreuerinnen zu verlangen, dass sie streiken, ja, auf Kosten der eigenen Familien eigentlich oder eigenen Lebensbedingungen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, irgendwann mal in der Zukunft, aber dafür müssen noch viele Schritte dazwischen passieren. Und damit meine ich eben diese Unterstützung von SozialpartnerInnen.
Vielleicht auch nochmal Roxana und Flori, wenn wir jetzt an die Zukunft denken, uns versuchen gedanklich so ein bisschen rauszubewegen aus dieser sehr auswegslosen Situation. Wie würdet ihr euch denn die Arbeitsbedingungen vorstellen, damit sie gut wären, damit sie gerechter werden? Und für was hättet ihr denn dann vielleicht auch mehr Zeit?
Prima data normal trebuie să avem grijă de noi.
Also zuerst müssen wir uns um uns kümmern. Dafür haben wir gerade überhaupt keine Zeit. Also wir müssen uns um uns kümmern und um unsere Familien.
Wenn du mich fragst, wie wäre ein perfektes Pflegesystem, für mich wäre ein System, in welche angestellte Arbeit eingeführt ist, dass wir auch geschützt von Gesetz und Regeln sein und auch gute Arbeitsbedingungen und richtige Lohnen und auch richtige Rente haben können. Das wäre für mich ein richtiges System. Für mich ein richtiges System ist das, wenn alle wissen genau, was zu tun hat und macht nur, was wirklich zu tun hat und nicht, okay, bist du da, kannst du das auch. Ist nicht so viel, wenn du noch für eine Person kochst oder was ist das, wenn du noch eine Hemd bügelst. Weißt du, meine Aufgabe sollte meine Aufgabe sein und nicht immer noch etwas dazu, weil unser Beruf ist nicht anerkannt, sozusagen, ja. Wir sind Menschen, welche alles machen sollten. So ist es für uns. Und was hätte ich mit mehrere Zeit oder für was hätte ich brauchen mehrere Zeit, ist so, wie hat schon die Flori gesagt, für mein eigenes Leben. Weil jetzt arbeiten wir ständig, Turnuspause, Turnuspause und vergessen wir zu leben. Wir leben nur für unsere Kunden und für unsere Familien, weil weißt du, wenn du in die Pause bist, fühlst du Schuld, das hast du nicht genug Zeit für die Kinder gehabt, du hast nicht genug Zeit für die Familie gehabt. Versucht auch das korrigieren und wir vergessen einfach, dass wir nur ein Leben haben. Wir vergessen, Wünsche zu haben, Träume zu haben. Wir vergessen von uns selber.
Nach allem, was ihr heute erzählt habt, es ist so schwer, ins Träumen zu kommen und auch selbst Wünsche zu haben und auch zu wissen, dass die auch eine sehr große Berechtigung haben. Und wenn wir zurückkommen, dass Care Beziehungsarbeit ist, dass Betreuung Beziehungsarbeit ist, dann ist es natürlich auch die Fürsorge für einen selbst und dass man auch für andere Menschen eigentlich nur da sein kann, wenn man auch für sich selbst da ist und dass das in dem System einfach überhaupt nicht funktioniert.
Vielleicht komme ich ein bisschen so mehr von der pragmatischen Seite, obwohl wir alle so ein bisschen Tränen in den Augen haben. Ich glaube, die Gestaltung der Zukunft ist nicht so unmöglich, wie es vielleicht jetzt scheint oder wie die Politik in Österreich es gerne hätte, dass wir glauben, dass es ist nicht so. Es gibt genug Alternativen. Wir haben selber als IG 24 Studien von Betreuungsmodellen europaweit gemacht und konkrete Vorschläge entwickelt. Es fällt nicht an Fantasie und es fällt nicht an Referenzen und es fällt nicht an Ideen. Es fällt an politischer Wille. Und ich glaube, hier ist der Punkt, wo wir immer zurückkommen müssen. Es fällt an politischer Wille. Und da ist für mich, besonders nach der Pandemie, die große Frage, wie stellen wir uns als Gesellschaft Pflege vor? Oder wie stellen wir uns als Gesellschaft das Altern vor? Welche Grundrechte haben wir als Menschen, wenn wir eben SeniorInnen werden oder wenn wir Unterstützung als SeniorInnen haben werden? Und was sind Grundrechte oder was sind faire Erwartungen und was soll uns der Staat sichern? Und wenn wir wirklich zu dem Konsensus kommen, dass Pflege kein Geschäft sein sollte, sondern wirklich ein Grundrecht, genauso wie Bildung oder das öffentliche Verkehr oder Gesundheit, genauso ist Pflege ein Grundrecht, nachdem ich jahrelang und mein ganzes Leben Steuer bezahlt habe und meine Rolle in dem System, in meinem Beruf und geleistet habe, dann ist es mir das Recht, als Seniorin Unterstützung zu bekommen und einfach ein würdiges Leben in dem Alter zu haben. Und wenn wir zu diesem Konsensus kommen, dann muss eigentlich die ganze Pflegelandschaft anders gestaltet werden. Und hier ist, glaube ich, die große Challenge. Die aktuelle Pflegereform ist viel zu wenig, ist eigentlich nur Peanuts. Das ist keine tatsächliche Reform. Die sind minimale Änderungen in einem kaputten System. Das ist nicht ausreichend. Und das kann man nicht Pflegereform nennen. Also ich glaube, wir brauchen wirklich diese Diskussion als Gesellschaft und dann konkrete Schritte einsetzen.
Wir brauchen keine Peanuts, wir brauchen einen Systemwandel. Ihr habt es gehört, sprecht das Thema an, leitet es weiter. Es braucht große politische AkteurInnen, die das Thema nicht freiwillig ansprechen. Es braucht Druck, es braucht dranbleiben. Am Ende unserer Folge jetzt, wenn sich Personen weiter zu dem Thema informieren wollen, wo können sie das denn tun?
Sie können uns auf unserer Webseite finden, das ist www.ig24.at. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontakt@ig24.at. Wir sind relativ aktiv auf Social Media, abhängig von unseren aktuellen Ressourcen und zeitlichen Ressourcen. Aber auch wenn wir vielleicht die Mails ein, zwei Tage später antworten, wir bemühen uns, alle E-Mails zu beantworten. Und genau, sonst können wir uns auch bei uns im Büro am Schottentor treffen. Also wir stehen gerne zur Verfügung. Wir brauchen immer neue Freiwillige oder Personen, die sich in Beratungstätigkeiten, Kommunikationstätigkeiten, also alle Vereinstätigkeiten engagieren. Und wir brauchen Spenden, damit wir diese Arbeit weiterhin sichern können.
Dann ein ganz großes Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerade auch Flori, dass du deine Mittagspause mit uns verbracht hast. Danke Flavia, dass du ins Studio gekommen bist. Und danke Roxana, dass du dich auch aus Rumänien dazu geschalten hast. Ich glaube, es ist ganz viel Berührendes heute in dieser Folge gekommen. Und ich bin total dankbar, dass ihr die Perspektiven geteilt habt und dass damit der Auftakt zu mehr Bewusstsein zu Care und Sorgegerechtigkeit gelungen ist und dass wir weiter gemeinsam kämpfen werden.
Dankeschön.
Das war's für heute. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig
und dem Kollektiv Periskop in Wien. Gefördert werden wir über das Erasmus-Plus-Programm der EU. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, abonniert die Care-Werkstatt auf Instagram und empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auch immer über Post, Sprachnachrichten und Inspiration an podcast@kollektiv-periskop.org.
Bis zur nächsten Folge. Danke für nichts.
Kein Ding.